Dieser Podcast wird präsentiert von Art on Ice. Nothing beats life.
NZZ Akzent. Es ist ein strahlend blauer Himmel vor dem Fußballstadion. Und ein Mann mischt sich da unter die Fans von Schalke 04, aber er trägt ein gelbes Fanshirt von Borussia Dortmund, dem Erzfeind. Und er streckt ein Schild in die Höhe, da drauf steht: Wette verloren.
Wette verloren! Ganz, ganz stark, Junge!
Videos wie das hier findet man auf Insta und TikTok ganz viele. Und es ist immer derselbe Mann, der sich da im falschen Trikot unter die Fans mischt. Nils, warum tut er das?
Ja, der Mann in den Videos heißt Thomas Melchior und er hat keine Wette verloren, die er mit Freundin abgeschlossen hat. Es ist keine Mutprobe, sondern Wetten haben sein Leben ruiniert. Sportwetten.
Thomas Melchior erhebt schwere Vorwürfe gegen die Industrie mit Sportwetten. Dahinter steckt seine ganz persönliche Geschichte, erzählt Sportredaktor Nils Bossert. Ich bin Alice Grosjean.
Hi, mein Name ist Thomas Melchior. Ich bin heute das allererste Mal in der Schweiz in Basel und ich bin gespannt, wie die Fans auf dieses Trikot reagieren.
Das ist nochmals ein Video von Thomas Melchior. Er mischt sich da unter die Fußballfans in Basel und trägt dabei einen Pulli vom FC Zürich. Es ist schon sehr dramatisch inszeniert, Nils. Ist das nicht einfach nur Provokation?
Definitiv. Also Thomas Melchior ist auf jeden Fall bewusst, wie sehr die falschen Farben Fußballfans provozieren können. Und es ist Kalkül. Er möchte Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erregen mit diesen Videos. Sie werden millionenfach geklickt. Aber ja, es birgt natürlich auch Risiken. In Darmstadt wurde er zum Beispiel von einem Fan ins Gesicht geschlagen. Und mit der Aktion, die provokant ist, möchte er mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommen, über Sportwetten sensibilisieren. Und ja, die Aufmerksamkeit ist ihm dadurch sicher.
Was ist denn seine Message?
Ja, seine Message ist, wie gefährlich Sportwetten sind und wie süchtig diese machen können. Die Mechanismen der Sportwettindustrie, denn er hat sie am eigenen Leib erlebt.
Du brauchst nicht mehr arbeiten gehen, weil das Geld, das du verdienst, das gibst du eh wieder für Sportwetten aus. Und du hast einfach keine Ahnung, wie du aus dieser Abwärtsspirale kommen sollst. Und da denkst du dir,
du hast Thomas Melchior dann selber getroffen zum Interview. Wo war das?
Ja, wir haben uns in Zürich getroffen, in einem Restaurant in der Nähe vom Hauptbahnhof.
Und was hat er dir erzählt? Wie hat das bei ihm alles angefangen?
Ja, das war 2005. Er war 27 Jahre alt, führt ein ganz normales Leben in München. Bei der Sparkasse war er als Bankkaufmann angestellt. Mhm. Und als Fußballfan schaute er dann ein Spiel in der Champions League des FC Bayern München. Und eine Werbung eines Sportwettanbieters lief in der Halbzeitpause. Und als gelernter Bankkaufmann mit Zahlenverständnis und als Fußballfan attestierte er sich auch ein gutes Wissen, Sportverständnis, und dachte, das probiere ich mal aus. Wettete 10 Euro, gewann 1 Euro.
Ja, am nächsten Tag habe ich insgesamt 600 Euro eingezahlt über Kreditkarte. Ich habe das noch im Wettkontoauszug, ich habe das alles da.
Und ja, so entstand das. Ein Tag später bezahlte er bereits 600 Euro ein und platzierte 40 Wetten.
Für alle, die das noch nie gemacht haben, Sportwetten, wie funktioniert das? Also beim Fußball wettet man da auf das Endresultat?
Man kann eigentlich auf ziemlich alles wetten, vor allem mittlerweile mit Live-Wetten. Kann man auch auf die Anzahl der Karten wetten in der ersten Halbzeit oder wer den nächsten Eckball erhalten wird beispielsweise. Aber ja, grundsätzlich, ganz wie es auch angefangen hat, wettet man auf das Resultat des Spiels.
Wie ging es dann weiter bei Melchior mit seiner Wettgeschichte?
Ja, er gerät wahnsinnig schnell in eine starke Sucht, vernachlässigt alles, seine damalige Partnerin, die Freunde, Familie. Er geht nicht mehr zum Sport, er sitzt nur noch die ganze Zeit vor dem Laptop und alles andere findet er langweilig. Also er beschreibt es auch. Im Gespräch hat er gesagt, es war wie verliebt sein, der Nervenkitzel, das Auf und Ab der Gefühle.
Was hatte das für einen Einfluss auf seinen Alltag?
Ja, also da so zum Beispiel während der Arbeit bei der Sparkasse nicht mehr abwarten konnte, dass endlich Feierabend ist, der nach Hause rennen kann, nicht mehr zum Training wie früher, sondern an den Computer. Und dann hat er in der Nacht wirklich eine Weltreise gemacht, was Sportwetten anbelangt, in Russland auf ein Eishockeyspiel gewettet, Neuseeland, in Saudi-Arabien Fußball, die ganze Nacht lang.
Wie sieht's aus mit seinen Gewinn, also gewinnt er auch wirklich was oder verliert er da schon?
Er hat gesagt, er hat auch wahnsinnig viel gewonnen, aber noch mehr verloren und am Ende stehen da 800.000 Euro Schulden zu Buche. Und über die Jahre hat er mir erzählt, hat er sicher mehrere Millionen gewettet.
Das Geld ist ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich gewonnen, jetzt höre ich auf, sondern mehr Gewinne sorgen einfach nur für noch mehr Spiel.
Gab es so einen Punkt, als er selber realisiert hat, jetzt ist nicht mehr gut, jetzt ist das eine Sucht und nicht mehr nur Spaß?
Ja, also er hat gesagt, das einzige Spaßige ist die Vorfreude auf die Wette. Aber sobald man die Wette platziert hat, hat man Angst, dass man wieder verliert. Und das ist dann der stetige Kreislauf. Aber dass er wirklich ein Problem hat, wollte er selber lange nicht einsehen. Zudem wird einem der Ausstieg auch von den Wettanbietern ziemlich schwer gemacht.
Was heißt das?
Das heißt im konkreten Fall, dass er, als er bereits fünfstellige Beträge pro Monat verspielte, bekam er eine VIP-Beraterin zur Seite gestellt für seine Wetten.
Von der Wettfirma.
Genau. Und bekam ein MacBook, ein iPhone und eine Reise zu einem Premier League-Spiel, die Liga in England,
krass,
geschenkt. Also viele Boni, die ihm das Spielen schmackhaft machen sollten.
Dieses Hoffen, na, das Prinzip Hoffnung ist riesig. Und das zeigt ja auch so diese moralische Verwerflichkeit dieser ganzen Branche. Ja.
Mhm. Wirft er den Wettanbietern auch so ein bisschen eine Mitschuld vor an seiner Sucht?
Er sagte mir, dass er zu 100% selbst verantwortlich sei und die Sucht sei auch keine Ausrede für seine Taten und was er gemacht hat all die Jahre. Aber natürlich möchte er, wie gesagt, auch auf die Gefahren der Mechanismen dieser Industrie aufmerksam machen, die sicher auch ihren Teil dazu beigetragen hat zu seiner Geschichte.
Er ist ja nicht der Einzige, dem es so geht. Also wie viele Menschen sind davon betroffen?
Ja, in den USA spricht man von 30% der Erwachsenen, die schon mal Sportwetten platziert haben. Und eine Statistik von Sucht Schweiz, dort spricht man bei den 18- bis 29-Jährigen, dass dort jeder Zweite schon mal Sportwetten platziert hat.
Wie geht's dann weiter bei Melchior?
Ja, als sein eigenes Erspartes irgendwann dem Ende sich neigt, verspielt er das Geld seiner Eltern, von Freunden.
Also immer in dem Moment, wo ich Menschen angelogen habe, das war immer alles scheiße gewesen.
Im Gespräch hat er mir erzählt, dass er sich eigentlich von Tiefpunkt zu Tiefpunkt hangelte. Und als er dann Fremde um Geld gebittet hat, kamen ja irgendwann auch die Meldungen bei der Polizei. Und dann ging es von Geldstrafen zu Bewährungsstrafen. Und irgendwann trudelte dann auch der Haftbefehl bei ihm zu Hause ein. Schlussendlich war er dann ein halbes Jahr auf der Flucht, bevor er dann 2019 verhaftet wurde.
Wir sind gleich zurück. Art on Ice. Erlebe James Bay, Jess Glynn, Stress, Stefanie Heinzmann und Noah Wehragut zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 26. Februar bis 7. März in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artonice.com.
Die Zeit im Gefängnis, eben doch 3 Jahre. Was hat er dir erzählt? Wie war das für ihn?
Ja, die Zeit im Gefängnis, die beschreibt er als sehr positiv. Er hatte viel Zeit zum Reflektieren, hatte wieder soziale Kontakte, konnte Sport treiben, arbeiten bei der Gefangenenzeitschrift und war Gefangenensprecher.
Was ist das?
Ja, quasi wie Klassensprecher der Gefangenen, so hat er es beschrieben. Und am Ende war es fast so, dass er Angst hatte, rauszukommen, weil das Gefängnis war für ihn ein Schutz von der Sucht. Und als es klar war, dass er wieder rauskommen wird, bald hatte er Angst, zu den alten Reizen, Problemen und zur Suchtgefahr zurückzukehren.
Dann gehst du auf einmal wieder raus zu den ganzen Reizen von vorher, zu den ganzen Problemen von vorher, die ganzen Versuchungen. Und deswegen, da war ich ja im Gefängnis geschützt.
Nach 3 Jahren ist er wieder rausgekommen. Was ist dann passiert? Hat es funktioniert, das Clean-Bleiben?
Er hat sich zuerst mit ein paar Jobs durchgeschlagen, aber ja, in seinem Kopf war es immer noch drin. Er lief jeden Tag bei der Arbeit, bei Wettbüros vorbei und wollte, so gesehen, wie automatisch wieder in ein Wettbüro hinein, weil er schauen wollte, ob es immer noch den gleichen Reiz auf ihn ausübt. Und dies tat es, er wurde rückfällig.
Wie ist er dann damit umgegangen?
Er hat eine Weile wieder gespielt und um an Geld zu kommen, hat er, während er Arbeitslosengeld beantragt hat, war er auch weiterhin an einem Weihnachtsmarkt tätig. Dies kam dann wieder heraus. Es hat ihm wieder Gefängnis gedroht und dann hat er wirklich den Schlussstrich gezogen.
Hat er dann mit diesen Aktionen, mit diesen Protesten angefangen?
Genau, es hat angefangen, dass er zuerst in die Wege geleitet hat, dass das Wettbüro, wo er den Rückfall hatte, eine Buße bekommt, weil er gesperrt war und sie ihn trotzdem spielen lassen haben. Danach hat er angefangen, Figuren der Wettindustrie, die mit Wettwerbung überall zu sehen sind, zum Beispiel Oliver Kahn, hat er ihm einen Brief geschrieben, hat ihn in einer Plakatkampagne kritisiert und ja, so begann dann sein Engagement gegen die Wettindustrie.
Genau, dann ging es kurz danach los mit den ersten Plakaten dann vom FC Bayern und so.
Er kämpft also, er lehnt sich auf gegen diese Industrie. Er spricht auch von der Wettmafia. Was ist das genau?
Ja, der Begriff der Wettmafia ist ein bisschen nebulös, aber es sind im Grunde genommen organisierte Strukturen, die durch den Sport enorme Profite erzielen möchten. Und um dies zu erreichen, gehen sie meistens an die schwächsten Stellen im Sport, beispielsweise auch in den Amateurbereich oder in Sportarten mit weniger Aufmerksamkeit und wenden sich dort an Schiedsrichter oder an wettsüchtige Spielerinnen und Spieler. Oder
also sie versuchen, die Spiele zu manipulieren.
Genau, sie wollen die Spiele manipulieren und auf den Ausgang des Spiels, den sie so durch die Manipulation erreichen wollen, dann enorme Geldbeträge setzen.
Und gegen solche undurchsichtigen Strukturen, die ja auch mit Teil des Problems sind, was macht Thomas Melchior da?
Ja, er begab sich auf die Jagd nach Datenscouts. Datenscouts stehen in den Stadien, meistens beispielsweise bei Amateur-Fußballspielen, und übermitteln die Daten aus den Spielen, wie viele rote Karten, wer den Eckball erhält, in Echtzeit an die Wettanbieter, die dann diese Spiele illegalerweise zum Wetten anbieten.
Okay, also diese Datenscouts, das ist auch was Illegales, das darf man eigentlich nicht.
Genau, wenn es in einem Bereich ist, in einer Sportart oder in einer Liga, in der Wetten illegal sind.
Wenn ich auf ein Spiel der 6. deutschen Fußballliga tippe, wie viele gelbe, rote Karten verteilt werden, dann ist das wahrscheinlich illegal.
Exakt.
Was ist denn legal und was ist illegal?
Beispielsweise in der Schweiz gibt es nur 2 legale Sportwettanbieter, das ist die Lotterie Romand mit Jouer Sport und Swisslos mit Sporttipp in der Deutschschweiz, quasi ein Monopolmarkt, und das sind die einzigen legalen Wettanbieter in der Schweiz.
Ist es in Deutschland vergleichbar?
Ja, in Deutschland sind rund 30 Wettanbieter legal und lizenziert und im illegalen Bereich spricht man von über 380 Wettanbietern.
Was wirft denn Thomas Melchior dieser Industrie konkret vor? Also was müsste man anders machen?
Ja, Thomas Melchior wirft der Industrie vor, dass Sportwetten so tief verankert sind, dass die Sportwettanbieter Sponsoren auf den Trikots der Fußballvereine sind, dass gewisse Verbände in Sportarten, in denen Wetten gar nicht legal werden, ihre Daten an Datenhandelsunternehmen verkaufen und diese dann weiter an illegale Wettanbieter, dass sie die Jugend nicht schützen durch all die Werbung auf den Banden in den Stadien und auf den Trikots und Kinder Und Jugendliche gehen ja mit Trikotsponsoren zu ihrem Fußballverein.
Für einen Wettanbieter.
Genau, und tragen den Wettanbieter quasi auf der Brust. Und ja, Sportwetten sind überall.
Was bräuchte es denn, um dem vorzubeugen?
Ja, wo er einen Hebel sieht, ist bei den Leuten. Und diese will er vom Wetten abhalten, um die Macht und den Einfluss der Wettanbieter zu dämpfen. Und insbesondere will er auch, dass die mehr auf die Prävention gesetzt wird in Schulen und dass Spielsucht genauso behandelt wird wie Drogensucht oder bei Alkohol, dass dort sensibilisiert wird in Schulen und die Kinder und Jugendliche geschützt werden. Und für das hält er Vorträge an Schulen, bei Sportvereinen, macht seine Aktionen in den sozialen Medien und sagt immer wieder, dass man, um wirklich etwas zu bewegen, eben auch so Beispiele wie seine Geschichte braucht. Er ist das große Negativbeispiel, was Sportwetten mit einem Menschen anrichten können und wie ein Bankkaufmann mit einem ganz normalen Leben in München zum Lügner und Betrüger wird, alles nur wegen Sportwetten.
Ganz vielen Dank, Nils, für deine Recherche und für deinen Besuch hier im Studio.
Danke für die Einladung, Alice.
Das war unser Akzent, heute mit Sportredaktor Nils Bossert. Mein Name ist Alice Courgeon. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.